Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in dieser Sendung vom Literaturradio Hörbahn ist der Politikwissenschaftler Winfried Veit. Er lebte über 20 Jahre im Nahen Osten und Afrika und hat uns seinen Roman mitgebracht. Der Titel des gut 400 Seiten starken Romans ist Graf oder Allers Zorn im Garten Europas. Winfried Veit spannt einen weiten Bogen von wichtigen Persönlichkeiten aus dem 12., 16. und 18. Jahrhundert, der Gnosis und islamistischen terroristischen Anschlägen, deren Motiven und den beteiligten Menschen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute über all diese Inhalte des Buches erfahren werden. Ich freue mich, dass ich Winfried Veit heute hier in unserem ambulanten Studio in Schwabing begrüßen darf. Sie waren und sind vielleicht noch, das weiß ich nicht genau, als Berater für Szenarioplanung tätig. Das ist so, wie ich weiß, ein Instrument der Zukunftsanalyse und wobei man vielleicht Entscheidungsträger auf langfristige, aber oftmals schwer vorhersehbare Entwicklungen vorbereiten soll. Sie haben, glaube ich, in Bosnien, Senegal, Mali und Indonesien gearbeitet und haben dort die Zukunft des Weltwirtschaftssystems in Verbindung mit der Eurozone irgendwie analysiert. Machen Sie das noch und wie macht man das?
Naja, ich habe das während meiner Tätigkeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich das zum ersten Mal kennengelernt, nämlich in Südafrika. Dort haben wir Zukunftsszenarien für Südafrika entwickelt. Das war, von der Universität sind die an mich herangetreten, ob die Stiftung da mitmachen würde, was natürlich heißt auch finanzieren. Und dann haben wir ein schönes Team zusammengebracht und hatten das Glück, dass wir damals einen jungen und wirklich sehr hoffnungsvollen Szenarioplaner von Shell. Shell hat als erstes eigentlich diese Szenario-Methode verwendet für gesellschaftliche Zwecke.
Das Öl-Shell, meinen Sie jetzt, ja?
Ölshell, ja, die Ölfirma. Die Ölfirma, die hat wirklich in die Zukunft geschaut. Die hat schon damals, vor 30 Jahren, sich gefragt, was passiert, wenn es einmal kein Öl mehr gibt. Das ist doch bemerkenswert für eine Ölfirma.
Allerdings, ja. Erwartet man gar nicht.
Genau, und haben dann entsprechende Szenarien entwickelt. Und diese Methode, die habe ich dann immer angewandt. Das ist die Standardmethode. Also für mich ist das die beste Methode, was Szenarioplanung anbelangt. Also da bin ich drauf gestoßen. Es war sehr erfolgreich, dieses Szenario. Das hat auch die politische Entscheidung in Südafrika direkt beeinflusst, konnte man nachvollziehen, insofern nämlich, als es die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung beeinflusst hat. Die haben einen Kurswechsel vorgenommen, nicht nur, aber auch aufgrund dieser Szenarien, die wir entwickelt haben. Wir hatten natürlich das Glück, dass dort der zukünftige Finanzminister dabei war, der zukünftige Zentralbankpräsident und so weiter, wichtige Figuren, die dann später Minister wurden. Also und so, das hat man nicht immer natürlich, dieses Glück, aber also das war der Anfang und das hat sich das entwickelt. Ich habe die Methode dann auch in anderen Ländern angewandt für die Stiftung. Dann nach meinem Ausscheiden habe ich mich selbstständig gemacht und eben diese verschiedenen Projekte in den Ländern, die Sie auch genannt haben, durchgeführt. Das war wirklich spannend. Man stößt da immer wieder auf neue Probleme. Es geht immer um andere Dinge, neue Kulturen. Man muss sich ja auch darauf einstellen. Und in die Zukunft blicken kann ja kein Mensch. Kein Mensch kann ja die Zukunft voraussagen. Aber deswegen sind ja Szenarien da. Wir entwickeln immer 3 oder 4 unterschiedliche Szenarien. Mhm. Und der Entscheidungsträger kann dann sehen, wenn ich dorthin will, muss ich das und das unternehmen. Und wenn ich nicht dort landen will, also zum Beispiel Krieg mit der Ukraine, dann muss ich das und das unternehmen.
Ja. Wir haben ja gerade was Aktuelles, nämlich den französischen Rückzug und unseren Rückzug aus Mali. Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben in Mali auch so ein Szenario-Projekt gemacht und das war damals schon klar, das war auch eine interessante Gruppe von Menschen, also Journalistinnen, Richter und Richterinnen, Akademiker, Gewerkschafter, Ex-Militärs und so weiter. Und da ist schon klar geworden, dass diese Militärintervention eigentlich zu nichts führen würde. Und heute sieht man das. Es ist ja im Grunde gescheitert, so wie man in Afghanistan gescheitert ist. Ja, es ist eine schwierige Situation. Das Land ist in einer ganz schlimmen Lage, aber die Militärintervention hat eben die Unsicherheit im Land eigentlich verstärkt und vergrößert. Und von den ursprünglichen Intentionen. Die Franzosen wurden ja 2013 noch als Befreier empfangen, ja, begeistert empfangen, weil sie die Islamisten verjagt haben. Aber das ist völlig umgekehrt. Inzwischen ist die Bevölkerung, die breite Masse, gegen diese Militärpräsenz, weil eben für sie sich die Sicherheit nicht verbessert, sondern im Gegenteil sogar verschlechtert. Na, ich hoffe, dass man jetzt allmählich lernt, dass das eben nichts bringt, weil wir haben ja nicht nur, also es fing ja schon an mit den Franzosen in Urina damals in den 50er Jahren, dann die Amerikaner in Vietnam gescheitert, grandios gescheitert, da Irak, völlige Pleite, Afghanistan und so. Also ich verstehe es auch nicht, warum man immer wieder denkt, dass fremde Truppen in einer ganz fremden und anderen kulturellen, gesellschaftlichen Umgebung, auch klimatischen, ja, dort für Ordnung sorgen können. Man kann nur, das kann man nur mit Leuten machen, die eben sich dort auskennen. Und es ist ja so, dass jetzt zunehmend eben die Afrikanische Union da unterstützt wird, dass eben afrikanische Truppen in solchen Fällen eingreifen und die unterstützt werden vom Westen, die ausgerüstet werden, ausgebildet, aber nicht, dass man eben europäische oder amerikanische Soldaten entsendet. Das ist Unsinn, das geht nicht gut. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Punkt, nämlich wichtig ist ja immer, dass man auch für sich selbst diesen Rat erteilt und diese Pläne aufstellt, ein Monitoring hat. Also sieht, lagen wir richtig? Haben wir irgendwas völlig falsch gemacht? Oder wie ist denn das in dem Falle bei diesen Zukunftsanalysen? Gibt es da ein echtes Monitoring?
Ja, ich meine, man guckt natürlich dann nach einer gewissen Zeit, was ist passiert in dem Land, hat sich da was geändert. In vielen Fällen kann man es nicht direkt nachvollziehen, das ist klar, das ist dann sozusagen, das fließt dann zwar in die Köpfe von Entscheidungsträgern ein, aber wie, ob sich da genau was ändert, das kann man nicht immer genau nachvollziehen. Aber wie gesagt, in Südafrika konnte man es nachvollziehen, da ist das ganz klar gewesen. Und in anderen Fällen haben wir das auch gesehen in Europa. Wir haben diese Szenarien gemacht zur Zukunft der Eurozone. Da ist einiges in die Politik der Bundesregierung eingeflossen, ja, was eben die Änderung der, mehr Offenheit für die oder Verständnis für die Südländer und deren Bedürfnisse in der Finanzkrise damals, 2008, 2009. Da kann man, glaube ich, schon sagen. Aber wie gesagt, in vielen Fällen kann man es nicht direkt nachvollziehen, aber man macht in der Regel nach 2-3 Jahren ein Monitoring und guckt, was ist eigentlich passiert? Hat sich da was getan?
Weil manche Länder, die hängen schon an den Lippen derer, die ihnen raten und machen dann manchmal tatsächlich völlig blind, was man ihnen geraten hat. Mir war da nicht immer ganz wohl bei, muss ich gestehen.
Ja, also bei Szenarien rät man ja nicht. Bei Szenarien legt
man, da zeigt man nur, ja,
3-4 Szenarien auf den Tisch und sagt dann, schaut her, so könnte es aussehen in 10, 20 Jahren. Und wie gesagt, wenn ihr dann nicht wollt, dass ihr in diesem Szenario landet, dann tut was. Und da zeigen wir dann schon, was man tun müsste, um dort nicht zu landen oder um in einem anderen Szenario zu landen. Aber direkte Ratschläge, das machen wir bei Szenarien nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache, weil das soll ja gerade den Entscheidungsträgern überlassen bleiben, ja, dass sie sagen, okay, da will ich hin und dann muss ich dies und jenes tun.
Sie waren also in vielen Ländern unterwegs und haben dort auch gelebt. Und das ist das Entscheidende, nicht mal einfach nur über guten Tag gesagt und am Strand gelegen, sondern Sie haben dort gelebt. Wenn Sie die Länder übersehen, die Sie besucht haben, respektive die Sie auch in denen Sie gelebt haben, welches war Ihnen da das, ich sag mal, das Ungemütlichste, das Schwierigste, sich einzuleben, Dinge dort des Alltags zu tun, und welches war das, ja, Schönste? Haben Sie da eine Idee?
Das Schönste, weiß ich nicht, wie man das, aber das Interessanteste und auch für mich persönlich das Befriedigendste war unser Aufenthalt in Israel, wo wir auch sehr lange waren, nämlich über 7 Jahre. Das war politisch spannend, das war menschlich sehr, also wirklich sehr angenehm. Die Israelis sind ja ein Volk, wo man erstmal durch die harte Schale durchgehen muss, um dann den Kern zu treffen. Die nennen sich ja die Sabras, das ist diese stachelige Frucht, also außen stachelig, innen weich und süß, so sehen die sich. Und wenn man da mal durch ist, dann ist das wirklich also ein ganz tolles Land. Und es war damals eben auch politisch spannend. Leider haben wir dort nicht den Erfolg gehabt wie in Südafrika, sondern da ging es, wir haben ja immer die Friedensbewegung und die Friedensgespräche unterstützt. Aber da kam nach 2001 eben die zweite Intifada und Und dann kam die Rechtsregierung und seitdem ist Stillstand, ja, was Frieden anbelangt. Das weiß man ja leider. Aber ansonsten, wie gesagt, und dann einfach ein wunderschönes Land auch, ja. Auf der Größe von Hessen haben sie also verschiedene Klimazonen, Wüste, Meer, Mittelmeer, Totes Meer, Galiläa. Also das war wirklich das Spannendste. Mhm. Also unangenehm kann ich jetzt gar nicht sagen, was in einem Land, ich habe mich in allen Ländern eigentlich wohl gefühlt, was für mich am wenigsten befriedigend vielleicht war. Die Tätigkeit in Genf, dort hatten wir ja mit den internationalen Organisationen zu tun und vor allem mit der Welthandelsorganisation. Und da ging einfach nichts voran. Das ist, diese internationalen Organisationen sind so schwerfällige Apparate. Also da irgendwas zu bewegen, das ist sehr schwierig. Das war ein bisschen unbefriedigend, wobei Genf natürlich auch ein schöner Standort ist. Ja, das ist gar keine Frage.
Sie sind ja lange Zeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung tätig gewesen und man merkt ja, all diese Dinge fließen auch in Ihren Roman ein. Wie muss ich mir die Arbeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung vorstellen? Was genau machen Sie dort? Sie sind ja nicht nur dabei und machen Zukunftsanalysen, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist eigentlich eher so ein Nebenbeiprodukt gewesen. Also es ist immer von Land zu Land natürlich unterschiedlich. Ja, also in Israel zum Beispiel, klar, war der Fokus zunächst mal deutsch-israelische Beziehungen und Aufarbeitung der Vergangenheit, ja, jüdisch-deutsche Beziehungen und so weiter. Dann der Friedensprozess, den zu unterstützen, das habe ich ja erwähnt, das haben wir gemacht. Und wir haben auch versucht, und das hat zum Teil auch geschafft, eben israelisch-palästinensische gemeinsame Projekte zu fördern. Ja. Das war alles sehr hoffnungsvoll und wie gesagt, brach dann halt irgendwann zusammen. Gut, in Südafrika ging es darum, eben den Umbruch, den Umschwung von der weißen Minderheitsregierung zur schwarzen Mehrheitsregierung zu begleiten. Dort haben wir sehr viel Verfassungsfragen aufgearbeitet, Wirtschaftspolitik, ja. Da haben wir auch einiges bewirkt, eben in der Verfassung. In der Verfassung können Sie einiges finden, was in der deutschen Verfassung auch steht. Und so völlig unterschiedliche, je nach Land natürlich unterschiedliche Aufgaben. Also in Frankreich ging es zum Beispiel darum, hauptsächlich eben die Beziehungen zwischen der sozialistischen Partei, die es ja inzwischen leider kaum noch gibt, und der SPD zu fördern. Das ist ja nicht ganz einfach.